Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Philosophen wie Kant sehen den Schmerz als den Stachel der Tätigkeit, der das Leben erst lebendig macht. Ohne ihn gäbe es eine Art Leblosigkeit, die ein Leben ohne Glück wäre. Ja, jeder kennt den Schmerz und jeder kennt wahrscheinlich auch das Glück. Und wenn man sich jetzt verletzt in einer Situation, in der man sich eigentlich wohlfühlt, fühlt man den Schmerz normalerweise weniger belastet. Erleidet man aber den gleichen Schmerz und ist in einer unglücklichen Phase des Lebens, nimmt man ihn anders wahr, meist stärker. Und das führt zur These, die Art und Weise, wie wir mit Schmerz, insbesondere dem chronischen Schmerz, umgehen, hängt mit unserem allgemeinen Wohlbefinden und Glückserleben zusammen. Aber gibt es dafür objektivierbare Belege? Welche Rolle spielt unser Gehirn bei Glück, welche beim Schmerz? Gibt es nachweisbare Zusammenhänge zwischen Glück und Schmerz und wie sieht das Ganze dann auch noch geschlechterspezifisch betrachtet aus? Und kann jeder das für sich selbst beeinflussen? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Glück und Schmerz, gleiche Welt, andere Perspektive. Und darüber spreche ich jetzt mit Frau Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer. Frau Prof. Dr. Pfleiderer hat Chemie und Medizin studiert. Sie war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Cognition and Gender am Institut für klinische Radiologie. Und sie machen noch ganz, ganz vieles mehr, vor allen Dingen auch zum Thema häusliche Gewalt und Ähnliches. Und deswegen, liebe Frau Professor Pfleiderer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, liebe Frau Maurer, ich freue mich auch sehr und vor allem über das wirklich spannende Thema Glück und Gehirn zu sprechen.
Ja, ich selbst bin ja sehr viel auch in der östlichen Medizin unterwegs und gerade diese östlichen Traditionen, da wird ja oft diese Dualität von Glück und Unglück, was dann auch Schmerz verursacht, als Teil einer Realität angesehen und man versucht da einen inneren Frieden zu finden, der über diese vorübergehenden Zustände hinausgeht. Und das bringt mich jetzt mal zu meiner ersten Frage, was ist eigentlich Glück?
Ja. Glück ist eigentlich, ich sag's immer so, ein kleines Wort mit wirklich großen Erwartungen. Und wenn man jetzt mal so um sich schaut, wie wird denn Glück eigentlich definiert? Na, wenn wir in den Duden reinschauen, da ist es eine angenehme und freudige Gemütsverfassung. Die Psychologie spricht von extrem stark positiven Emotionen oder eines vollkommenen dauerhaften Zustands intensivster Zufriedenheit. Für andere, Glück ist einfach ein kurzer Moment. Oder, wie Sie gerade schon sehr schön sagten, in asiatischen Räumen ist es mehr so ein Zustand des inneren Gleichgewichts. Und ich könnte wahrscheinlich noch ganz viele andere Definitionen bringen. Was man daran aber sieht, ist, Glück ist letzten Endes sehr individuell. Denn das, was uns glücklich macht oder mich glücklich macht, hängt, da kommen wir gleich noch drauf, von Biologie ab, aber auch von der eigenen Persönlichkeitsstruktur, wie wir leben. Ja, und tatsächlich von unserem Geschlecht.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das hängt von der Biologie und der Persönlichkeit ab, aber natürlich auch von der Sozialisation. Und das lässt natürlich vermuten, dass unser Gehirn da auch eine Rolle spielt. Und welche ist das?
Ja, natürlich. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum und Gehirn schon gar nicht. Ja, wir haben, das nennt man so die Happy Brain Chemistry oder sozusagen der glücklich machende Cocktail unseres Gehirns. Da gibt es vier Hauptspieler, wenn ich so mal flapsig sagen darf. Das eine ist das Dopamin, dann ist das Oxytocin, die Serotonine und die Endorphine. Und das Dopamin hat sowas mit Motivation und Belohnung dazu zu tun. Da komme ich nachher noch drauf. Ein ganz wichtiger Botenstoff im Gehirn. Die Serotonine kennt man vielleicht. Das hat was mit Glück zu tun, dass das Glücksgefühl entsteht. Beispielsweise wird es in Depressionen eingesetzt. Medikamente, die sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Also man versucht, Serotonin im Gehirn zu erhöhen. Manche glauben, wenn sie Schokolade essen, tun sie das auch. Ja, passiert vielleicht, aber da muss man sehr viel Schokolade essen, um ehrlich zu sein. Dann gibt es das Oxytocin. Das kennt man vielleicht auch von der Schwangerschaft. Wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann wird sehr viel Oxytocin ausgestoßen, wenn man das Kind ansieht und der Milchschuss beginnt. Oxytocin ist aber ein Bindungshormon. Das brauchen wir, um uns tatsächlich auch zufrieden, glücklich zu fühlen, weil das uns ein Gefühl von Nähe gibt. Und ohne Oxytocin empfinden wir keine Nähe. Hängt auch mit dem Glück, was auch immer ist, das sein mag, zusammen. Und dann kommen wir natürlich zu den Endorphinen. Und die Endorphine, das ist eigentlich das, was das eigentliche Glücksgefühl, den Kick im Gehirn ausmacht. Denn letzten Endes sind das dann ein Cocktail von diesen gehirneigenen Opioiden. Und die Fachmenschen unter uns wissen, Opioide werden auch bei der Schmerztherapie eingesetzt. Was sind nun Endorphine? Das sind körpereigene Glückshormone oder Opioide genannt. In dem Fall docken an einen Opioidrezeptor an und diese Endorphine reduzieren Stress, wirken schmerzhemmend und machen uns in Anführungsstrichen glücklich. Werden vor allem in Extremsituationen ausgeschüttet, zum Beispiel wenn man Marathon läuft und der Sinn ist, dass man das überhaupt schafft, weil die wirken dann einerseits glücklich, geben einen Kick, andererseits wirken sie schmerzhemmend und das kickt, dieser Schmerz kommt dann erst danach.
Okay, jetzt haben Sie schon ganz vieles gesagt. Sie haben jetzt mal von den Endorphinen gesprochen und was das ausmacht bei dem Marathon. Da gibt's ja auch wirklich Untersuchungen, dass da eine extreme Endorphinausschüttung stattfindet. Und jetzt ist ja auch zum Beispiel bei der Geburt ist ja auch ein Wahnsinnsschmerz. Spielt es da auch eine Rolle?
Ja, natürlich. Ne? Bei der Geburt wird es natürlich auch ausgeschüttet. Einfach sonst würde man wahrscheinlich als Frau eine Geburt gar nicht aushalten. Und da sind wir schon wieder beim Punkt. Logischerweise ist es so, dass auch diese Rezeptoren für Endorphine bei Frauen eine höhere Empfindlichkeit haben. Das heißt, da reichen schon geringere Mengen, um überhaupt zu dieser Art von Schmerzstillung zu kommen. Also wir haben da schon die ersten biologischen Unterschiede in der Wirkung von Endorphinen, wenn man so möchte, dass das bei Frauen einfach ganz anders anspricht. Aber aus Grund natürlich, aus den Gründen, wie Sie schon sagten, nämlich während der Geburt.
Jetzt wird ja dann wahrscheinlich auch der Hormonstatus eine Rolle spielen. Also gerade die geschlechterspezifischen Hormone, spielen die da auch dann eine Rolle?
Ja, natürlich. Man weiß ja, dass die Hormone eine Wechselwirkung haben, wie Rezeptoren überhaupt ansprechen. Ne? Es gibt nämlich bei Rezeptoren noch zusätzlich eine Andockstelle, bei allen Rezeptoren muss man sagen, im Gehirn eine Andockstelle für Sexualhormone und so natürlich auch für die Östrogene. Und das bedeutet, wir haben zum Beispiel hier einen Endorphinrezeptor, der eben für diesen Kick, kurzfristiges Glücksgefühl, wie auch immer, vor allem zuständig ist. Und da ist es so, dass wir gleichzeitig neben diesem Schlossschlüssel, wo eben wundervoll dieses Endorphin da reinpasst und das Ganze startet, die Wirkung auch zur Wirkung führt, wir noch einen zweiten Andockstelle haben, nämlich für diese Östrogene. Und, ne, und diese Zusammenwirkung macht's eben, dass das bei Frauen noch empfindlicher reagiert, nämlich die Östrogene fördern die Empfindlichkeit oder, und dann gibt es eben tatsächlich auch Phasen, kommen wir nachher auch nochmal dazu im Zyklus, wo tatsächlich auch noch eine höhere Ansprechbarrate für die Wirkung von beispielsweise Endorphinen ist.
Das erklärt ja jetzt auch, warum Frauen und Männer unterschiedlich auf Schmerz reagieren. Aber wir haben natürlich auch immer noch diese geschlechterspezifischen Rollen, die wir ja nicht mehr ganz so schlimm wie zu unserer Zeit lernen. Aber früher war das ja ganz extrem, ne? Jungs, die dürfen da auf keinen Fall weinen, wenn sie irgendeinen Schmerz erleiden. Heute ist es Gott sei Dank etwas besser. Aber wie ist es überhaupt mit den Geschlechterrollen und dem Schmerz und dem Glück?
Naja, es ist so, die Forschung sagt, dass Männergehirne, und ich rede jetzt hier vom Durchschnitt, na, es gibt natürlich Männer, sind völlig anders und Männer sind ganz klar in diesem, wenn man so will, Bild. Also Männergehirne reagieren im Durchschnitt etwas stärker auf diese leistungs- oder wettbewerbsbezogene Belohnungen. Also auf Kickreize, ne, die sozusagen dann kurzfristig sind und mit auch Ausschüttung mit Dopamin und Endorphin wahrscheinlich sehr stark reagieren. Frauengehirne ist ein bisschen anders. Im Schnitt reagieren die oft stärker auf soziale Belohnungen, also auf Anerkennung, Freunde, Zugehörigkeit, Zeit mit Freundinnen. Also es müssen in Anführungsstrichen mehr sinnhafte Reize sein. Und diese langfristigen Belohnungen wie man das auch immer nennen mag, die haben mehr mit Serotonin und Oxytocin Botenstoffe zu tun. Also man sieht, das Gehirn unterscheidet tatsächlich interessanterweise zwischen kurz-, mittelfristig- und langfristigem Glück, wenn man so will. Und da sind auch ganz andere Botenstoffe dabei. Und wie ich schon sagte, langfristig ist es eben das Serotonin und das Oxytocin. Und die sind vor allem bei Frauengehirnen, haben die da eine wichtige Rolle.
Und bei Männern ist es dann eher das kurzfristige Glück.
Genau, da hat das mit Dopamin zu tun und eben mit diesem Kick, dieses Kickgefühl, wo eben die Endorphine auch mitspielen. Und ich glaube, vielleicht ist es da auch mal ganz wichtig, dass wir noch kurz einen kleinen Exkurs zum Belohnungssystem des Gehirns machen, denn letzten Endes, und da werden Sie sehen, das hängt sehr eng mit dem Schmerz zusammen, weil das neuronale Belohnungssystem im Gehirn ist letztendlich auch bei der Schmerzverarbeitung involviert. Letzten Endes, das Belohnungssystem des Gehirns ist erstmal ursprünglich für unsere Motivation zum Handeln verantwortlich. Da ist das Dopamin, spielt da eine Rolle. In dem Fall jetzt nicht für den Kick, sondern für die Motivation, Bedürfnisse zu befriedigen. Und für das Hochgefühl nach der Befriedigung eines Bedürfnisses, da spielt ein bisschen das Oxytocin eine Rolle, aber vor allem eben diese berühmten Endorphine. Die sind da super wichtig und die spielen eben, wie ich schon sagte, eine ganz wichtige Rolle im Belohnungssystem unseres Gehirns. Und da ist immer die Frage, ne, für jeder hat so seinen persönlichen Trigger. Was triggert mein Belohnungssystem? Ist natürlich ganz anders als bei anderen Menschen. Letzten Endes ist es nur wichtig, dass es überhaupt etwas triggert. Und da spielen eben die Dopamine eine Rolle. Und wichtig ist jetzt, dass Drogen wie Nikotin, Alkohol oder Rauschgifte können eben auch das Belohnungssystem im Gehirn besonders intensiv ansprechen. Und das ist vor allem bei Frauen ja ganz entscheidend. Ne? Und die führen dann eben gerade bei Frauen zu einer Suchtentwicklung. Also, weil gerade diese Kicks, die führen zu molekularen Veränderungen im Gehirn, besonders in Bereichen, die eben Dopamin produzieren. Und das ist bei der Glücksspielsucht so ein Beispiel. Und Neurone von Süchtigen werden dann oft so modifiziert, dass sie viel stärkere Dopaminsignale als üblich übertragen können. Das ist dann das Craving. Und das ist gerade bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Und wir haben ja schon gesprochen, die Opioide, diese Endorphine gehen den Opioidrezeptor, gehen aber auch dann Stressmedikamente und wie Beruhigungsmittel können da auch eingreifen, aber vor allem eben dann auch extern zugeführte Schmerzmittel wie Opioide. Alles hat etwas damit zu tun, dass wir in dem Belohnungssystem des Gehirns uns aufhalten und den Schmerz und Glück sind nämlich im Gehirn Nachbarn. Beide nutzen ganz ähnliche Gehirnareale. Und wenn wir Schmerz empfinden, dann schüttet der Körper sofort Endorphine aus. Und Sie wissen jetzt ja, das sind dieselben Stoffe, die auch beim Glück ausgeschüttet werden. Und hängt das zusammen. Und ich sag's mal ein bisschen flapsig, glückliche Gehirne lindern Schmerzen.
Ja, das ist das, was man ja auch selbst feststellt. Wenn man glücklich ist und schneidet sich in den Finger, merkt man das kaum. Und wenn man unglücklich ist, dann tut's richtig weh. Jetzt hatten Sie ja schon mehrfach Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Endorphine erwähnt und Belohnungssystem im Gehirn und Glück. Und Sie haben jetzt eben gesagt, auch der Schmerz wird in ähnlichen Arealen bewertet und ja wahrgenommen. Vielleicht drösen wir nochmal ganz kurz diese vier Bodenstoffe, nenne ich sie jetzt mal auf. Fangen wir mal an mit den Endorphinen. Da haben Sie ja gesagt, wird ausgeschüttet, wenn wir einen Schmerz empfinden. Welche Rolle spielen jetzt Endorphine bei Schmerz und Glück? Welche Rolle spielt das Serotonin? Welche das Dopamin? Also einfach mal diese beiden Perspektiven, Schmerz und Glück.
Naja, wie ich schon sagte, also die Endorphine können Schmerz reduzieren, ne? Weil sie einfach an diesen Opioidrezeptor gehen. Und die gleichen Kicks, die man bei Glück empfindet und auch zur Endorphinausschüttung führen tatsächlich auch zu einer Schmerzreduktion. Na, das kann man da eigentlich gar nicht so trennen. Und das ist das, wenn man so möchte, Gute daran. Ne? Also Endorphine spielen einfach eine Schmerzhemmung über Kickgefühle durch Glück, wie auch immer, verursacht, können dann ausgeschüttet werden und dann zur Schmerzreduktion führen. Dopamin ist ist ein ähnlicher Botenstoff, der auch bei kurzfristigen Befriedigungen von Reizen, wie man so möchte, Wettbewerben ausgeschüttet wird. Und ich hatte ja schon gesagt, Serotonine sind wichtig, auch um Zufriedenheit und Glück zu empfinden, aber es hat was mit längerfristigen Effekten zu tun, nicht diesen kurzfristigen. Und deswegen werden ja auch serotoninhaltige Medikamente auch bei der Schmerztherapie eingesetzt oder Mischung aus Serotonin oder vielleicht auch dopaminerge Medikamente eingesetzt, weil man zum Ziel hat, dass diese Botenstoffe, Dopamin und Serotonin beispielsweise, im Gehirn zunimmt, die Konzentration. Und das kann wiederum eben, oder das hat man auch gesehen, kann zur Reduktion von Schmerz führen. Na, da ist jetzt nicht die Ursache, dass man jetzt irgendwelche Glücksgefühle als Therapie nimmt im Sinne von kurzfristig oder sonst was, aber man hat diese Sache, die eben auch bei Glück, bei mittel- und langfristigem Glück sozusagen zur Veränderung führt, dass diese Botenstoffe dann ausgeschüttet werden, genommen, um das wieder therapeutisch eben auch einzusetzen, weil es nämlich eine schmerzstillende Wirkung hat. So kann man das eigentlich gut sehen. Und ja, Oxytocine, das ist etwas, das, ich glaube, bei Männern eher seltener wirkt. Das ist eben dieses berühmte Bindungshormon, das eben gerade ausgeschüttet wird, wenn wir mit Freundinnen sprechen, mit Freunden uns zusammensitzen, wenn wir zu Menschen Bindungen aufbauen, positiver Art. Und das gibt dem Gehirn so eine langfristige, ich würde mal sagen, so fast einen langfristigen Schutz gegen, auch chronischen Schmerzzuständen. Ein bisschen zumindest insofern, dass die ein bisschen reduziert werden können, weil dadurch eben auch das Oxytocin im Gehirn ansteigt, was wiederum auch zu einer Schmerzreduktion führen kann, aber nur in Kombination mit diesen ganzen anderen 4 Schmerzbotenstoffen, wenn man so möchte.
Aber dann wäre ja jetzt das Oxytocin vielleicht etwas, was man vielleicht nochmal näher erforschen müsste, weil wir haben ja immer mehr Menschen, die in Einsamkeit leben. Ne?
Ja, Frau Maurer, ich finde das einen ganz tollen Punkt. Ich habe mir schon so oft gedacht, eigentlich ist das Oxytocin noch untererforscht, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Schmerzzustände, die gerade ältere Menschen dann entwickeln, das kann, ne, auch zusammenhängen können, dass sie unfassbar einsam sind, dadurch auch das Oxytocin runtergeht, weil sie gar keine Reize mehr haben, damit es ausgeschüttet wird. Auch das Serotonin nimmt dann ab, weil man einfach traurig ist, ne, vielleicht auch Angst und Depressionszustand entwickelt. Und das sind eben alles Punkte, wo man möglicherweise gar nicht diese ganzen Medikamente braucht oder vielleicht weniger, geringere Dosen braucht, wenn wir an der anderen Stelle unser Gehirn glücklicher machen würden, ne?
Ja, das führt mich natürlich zu der Frage, was können wir denn tun oder wie können wir unser Gehirn beeinflussen, dass es glücklicher wird? Und gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Also ich würde erstmal sagen, die gute Nachricht ist, 30% sind nur Gene, was unser Gehirn glücklich macht, aber 70%, und das finde ich mega viel, können wir nämlich selbst tun. Ne? Also man sagt ja oft, man ist ein Opfer seiner Gene. Das sind wir eigentlich nicht. Ein bisschen, ne? Aber 70% können wir selbst tun. Insofern finde ich Ihre Frage total wichtig. Letzten Endes müssen wir unser Wohlbefinden erhöhen, wie man so schön sagt. Das hatten wir schon gerade gesagt, dass man eben sich so sein Leben bereitet, dass man beispielsweise ein gutes Netzwerk von Freunden hat, dass man eben nicht einsam ist im Alter. Und letzten Endes geht es darum, dass wir unsere Resilienz erhöhen. Also die Fähigkeit, Stress zu bewältigen. Und unsere Lebenszufriedenheit und die Forschung sagt eben, ja, es gibt so 5 Ebenen, um das zu erreichen, also unsere Resilienz zu fördern. Das eine ist die Emotion, ne? Dass wir also lernen, wie können wir Stress regulieren und wie können wir selbst Mitgefühl üben. Das ist was, glaube ich, was wir noch viel mehr starten müssten und was ich auch denke, was man vielleicht in der Prävention, auch wenn man älter wird, integrieren sollte in Therapieangebote. Aber jetzt nicht, wenn man krank ist, sondern als Vorbeugung. Dann natürlich Bewegung, Schlaf und Ernährung, ganz klassisch, aber enorm wirksam. Ich muss es trotzdem sagen. Dann das Soziale, ne? Da hatte ich ja schon erwähnt. Wir brauchen Oxytocin, wir müssen Beziehungen pflegen. Wir müssen uns mit anderen verbunden fühlen. Und wenn man noch arbeitet, ist es ganz wichtig, dass man eigentlich Sinn in der Arbeit findet. Man hat gefunden, dass Gehirne, die sich total langweilen in ihrem beruflichen Alltag, völlig unglücklich sind, weil die ganzen Botenstoffe in den Keller gehen. Und gesellschaftlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, also ich hatte gesagt, emotional, körperlich, sozial, beruflich, gesellschaftlich ist, dass wir etwas beitragen, zum Beispiel ein Ehrenamt. Das kann ganz klein sein, das kann sein, dass man vielleicht für anderen Menschen mal einkauft oder irgendwelche anderen Dinge macht, aber dem Gehirn tut das extremst gut. Da werden Oxytocin ausgeschüttet, da wird Serotonin ausgeschüttet. Und das, gerade diese gesellschaftlichen Dinge, Sinn in der Arbeit finden, Sozialbeziehungen pflegen, das ist etwas, was Frauengehirne im Sinne, Anführungsstriche, glücklich macht und auch Frauenhirne in ihrer Resilienz fördert. Und dann will ich jetzt, ich bin ja Hirnforscherin auch noch, und da möchte ich doch eine ganz schöne Studie vorstellen. Es hat nämlich gezeigt, dass die Aktivität eines bestimmten Kerns im Gehirn, das mit Angst und Ekel zu tun hat, nennt man den Mandelkern oder die Amygdala, die Aktivität hat abgenommen, wenn wir eine Stunde im Wald spazieren gegangen sind. Also zusammengefasst, Spaziergang in der Natur kann möglicherweise als vorbeugende Maßnahme gegen die Entwicklung von Störungen, auch gerade psychischen Störungen oder Entwicklung von Schmerzen reduzieren, weil wir unseren Stress reduzieren. Und vielleicht darf ich noch anschließen als Abschluss, wenn man so möchte. Wir hatten ja schon über Asien gesprochen und da liebe ich besonders, ich bin ja auch viel gereist in meiner Eigenschaft als Präsidentin des Weltärztinnenbundes, Ikigai. Ikigai ist sozusagen das Geheimnis der japanischen Lebenskunst und es ist eine Suche, der Weg, wie man sich und sein Leben akzeptieren kann. Und Glück ist eben da für Japaner und Japanerinnen kein Zufall, eine Haltung. Es ist sozusagen Ikigai, übersetzt der Grund, morgens aufzustehen. Und das bedeutet, dass man klein anfängt, dass man kleine Dinge versucht vielleicht zu tun oder zu ändern, dass man auch loslassen lernt von Dingen, die einen beschweren, dass man sich freut an nachhaltigen Dingen, an Freude, an kleinen Dingen entwickelt. Und wichtig ist, dass man eben im Hier und Jetzt sind. Und wenn wir das schaffen, hinzubekommen, dann haben wir glückliche Gehirne, wir haben Oxytocin-Ausschüttungen, wir haben höhere Serotonin-Ausschüttungen, wir haben sogar Dopamin-Ausschüttungen, aber Kick im guten Sinne, ne? Dass man sozusagen ein Schmetterling sieht und sich plötzlich freut und das kann tatsächlich auch zur Dopamin-Ausschüttung führen und alles wiederum führt dann zur Reduktion von Schmerzen.
Ja, was würden Sie jetzt unserer jungen Generation vor allen Dingen auch auf den Weg geben wollen, die viel Homeoffice, Handys, ja, KI.
Was würde ich sagen?
Beschäftigt.
Was würde ich sagen? Stoppt diese Dinge zumindest von eine bestimmte Zeit, weil alles das, was Sie gerade sagen, reduziert Ihre Oxytocin-Ausschüttung. Also das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn man eben gerade im Homeoffice ist, man eben genau einsam. Das denkt man erst so nicht, aber ist natürlich, ne? Und deswegen fällt uns diese Oxytocin-Ausschüttung. Auch diese Handy, ne, was ich immer eigentlich manchmal richtig, ich finde es fast traurig, wenn ich ehrlich bin, da sitzen Menschen nebeneinander, junge Menschen, und die kommunizieren, obwohl sie nebeneinander sitzen, über WhatsApp miteinander. Da denke ich immer, was? Ne? Also ich bin ja noch ein Oldschool, wenn man so will, ich rede eben noch gerne, aber ich glaube, das ist zumindest gut für mein Gehirn. Und ich glaube, das sollte man wieder lernen, dass man mehr miteinander redet, dass man Pausen einlegt, dass man nach draußen in die Natur sich bewegt. Und KI will ich nicht grundsätzlich verteufeln oder ne, auch mein Computerspiel zu machen, so will ich ja gar nicht sagen, dass es schlecht wäre. Ich glaube, es ist nur die Balance das Problem. Das kippt in eine falsche Richtung und es macht unsere Gehirne vielleicht, kann unsere Gehirne, gerade wenn man so Computerspiele macht, vielleicht in einen Kick-Zustand versetzen. Aber um glücklich resilient zu werden, zu bleiben und auch tatsächlich günstig auf unsere Schmerzen, chronischen Schmerzen einzuwirken, da, glaube ich, brauchen wir die Balance von allen gehirnchemischen Verbindungen, Botenstoffe. Und die kriegen wir nicht, wenn wir alleine da sitzen und unser Computer starren und nicht mehr mit der Menschheit und der Natur interagieren.
Ich glaube, das war ein wichtiges Schlusswort. Wir wissen ja alle, dass noch nie so viele junge Menschen unter Einsamkeit gelitten haben.
Und ja, Covid. Ne? Covid ist ja so ein Beispiel. Ich habe ja sehr viel studiert, junge Richter ja auch. Und da mag ich diese veränderten jungen Menschen. Die sind ganz anders als meine Studierenden vor 46 Jahren. Ne? Die müssen erst mal wieder lernen, sich aus ihrem Homeoffice rauszutrauen, ne, und ihre Vorlesungen in Präsenz zu machen und mit ihren Kommilitonen in Kontakt zu gehen. Das ist, glaube ich, muss man wieder lernen. Wir haben das gar nicht gelernt. Wir müssen das wirklich wieder lernen.
Ja. Ja, dann fasse ich nochmal zusammen, was wir jetzt heute ja gesprochen haben, nämlich Glück und Schmerz. Und Sie haben gesagt, Glück ist ein kleines Wort mit sehr großen Erwartungen. Und da gibt es verschiedene Definitionen, angefangen von einer angenehmen Gemütsverfassung bis hin zu vollkommenem Zustand intensivierter Zufriedenheit. Und Glück ist aber insgesamt sehr, sehr individuell. Die Biologie, die Persönlichkeit und auch die Sozialisation spielen eine große Rolle. Und unser Gehirn hat 4 Botenstoffe, die dazu beitragen, dass wir uns glücklich fühlen können. Das ist einmal das Dopamin. Das Dopamin ist die Belohnung, die kurzfristige Belohnung, die bei Leistung und bei Wettbewerb auftritt. Das ist vor allen Dingen bei den Männergehirnen etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das Oxytocin ist das Bindungshormon. Das gibt uns das Gefühl von Nähe. Und das wird ausgeschüttet zum Beispiel nach der Geburt, wenn man das Kind in den Arm nimmt. Das wird aber auch ausgeschüttet, wenn man sich mit Freunden trifft und sich gut unterhält und da eine sehr angenehme Zeit hat durch Nähe eben. Das ist was ganz Wichtiges. Und das Serotonin, das beeinflusst unsere Stimmung vor allen Dingen, unsere Zufriedenheit, aber es ist auch für die Schmerzhemmung ein wichtiger Botenstoff. Und Endorphine, das ist eigentlich unser Glückshormon. Und die Endorphine werden aber auch ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel einen Schmerz erleiden. Und so spielen eben diese 4 eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben dann auch uns darüber unterhalten, dass Männer- und Frauengehirne sehr unterschiedlich reagieren. Ich hatte ja schon gesagt eben nochmal, dass gerade die Männergehirne leistungsorientiert und wettbewerbsorientiert sind. Wir sprechen hier immer vom Durchschnitt. Es gibt natürlich da auch ganz andere. Und wir haben bei den Frauen, da ist es vor allen Dingen die soziale Belohnung. Da geht es mehr so um sinnhafte Reize. Und da scheint das Serotonin und Oxytocin die Botenstoffe zu sein, die eben auch für das längerfristige Glück zuständig sind und das Dopamin eben für das kurzfristige. Ja. Wir brauchen allerdings, wie gesagt, auch alle 4 und das Dopamin spielt eine ganz große Rolle auch für die Motivation zum Handeln und das brauchen natürlich alle. Und die Endorphine, die sind auch vor allen Dingen nochmal für das Hochgefühl zuständig. Wir haben uns dann auch noch darüber unterhalten, dass natürlich jetzt wir selbst auch vieles dazu beitragen können für unser Wohlbefinden, dass nur 30% genetisch bedingt sind, wie unser Glück sich auswirkt, wie unser Wohlbefinden ist. Und ganz wichtig ist natürlich hier auch ein Netzwerk von Freunden. Die Resilienz, also die Lebenszufriedenheit kann man erhöhen einmal, indem man versucht, auch den Stress zu regulieren. Bewegung, Schlaf, Ernährung gehören dazu. Ganz wichtig sind soziale Kontakte. Und es ist auch wichtig, dass wir einen Sinn in unserer Arbeit finden oder auch wenn wir nicht mehr arbeiten, dass wir auch da wieder einen Sinn finden, zum Beispiel in einem Ehrenamt. Das tut dem Gehirn unheimlich gut. Was ganz schlecht ist, Langeweile, das macht unausgeglichen und auch unglücklich. Und Sie hatten erwähnt, dass es eine Studie gibt, die gezeigt hat, dass man, wenn man zum Beispiel 1 Stunde Spaziergang in der Natur macht, unheimlich viel Glück aufbauen kann. Und ganz wichtig, möchte ich jetzt nochmal zum Schluss auch sagen, Ikigai, japanische Art, die Suche nach dem Weg, wie man sich in seinem Leben akzeptieren kann, wie man sich glücklich fühlen kann. Und Glück ist für die Japaner eine Haltung. Und es ist auch der Grund, morgens aufzustehen und entsprechend sich zu verhalten. Für unsere jungen Menschen, die ja jetzt sehr viel aufwachsen mit PC, mit Handy, mit Einsamkeit, im Homeoffice, die weniger die persönlichen Kontakte haben. Bei uns war das ja doch noch ganz anders. Da ist es wichtig, dass sie einfach wieder lernen, mehr miteinander zu reden, dass sie nach draußen gehen, dass sie auch mal wirklich Pause machen von PC und Handy. Ja, was soll ich dazu sagen? Glück und Schmerz sind untrennbar miteinander verwoben. Sie bedingen einander, sie helfen uns, das Leben in seiner ganzen Bandbreite zu erleben und sie bieten oft die Grundlage für persönliches Wachstum und auch tiefere Einsichten in die menschliche Existenz. Und damit möchte ich für heute den Podcast Glück und Schmerz, gleiche Welt, andere Perspektiven beenden. Liebe Frau Professor Pleiderer, ganz herzlichen Dank dafür.
Herzlichen Dank auf meiner Seite.
Ja, und für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wichtig, es gibt noch viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret, die Sie alle in der Mediathek finden. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.